Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Joachim Bühler vom TÜV. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Joachim Bühler. Ich bin Geschäftsführer des TÜV-Verbandes hier in Berlin. Der TÜV-Verband ist der Dachverband aller TÜV-Organisationen in Deutschland und in Österreich. Wir vertreten die Interessen der TÜV gegenüber Politik und Öffentlichkeit und wir organisieren einen Erfahrungsaustausch zwischen den Häusern, dass wir die neuesten Entwicklungen hier im Verband auch bewerten und daraus entsprechende Ableitungen treffen.
Ja, ist natürlich ist die automobile Welt, die Mobilitätswelt ja mit drei Themen konfrontiert: Elektromobilität, automatisiertes Fahren, Mobility as a Service, und irgendwie so als Deckschicht ist die Digitalisierung des Autofahrens immer noch so überall ein bisschen drin. Es sind ziemlich spannende Zeiten für den TÜV, was die Automotive-Seite angeht, oder? Sehr viel los.
Das kann man sagen, sehr viel los. Und ich sag mal, wir stehen im Grunde genommen auch vor so einer Zäsur und wahrscheinlich eines der größten Veränderungen in der mobilen TÜV-Welt überhaupt, oder zumindest mal seit ganz, ganz langen Zeiten. Denn die Prüfung, wie wir sie kennen, wie sie jedermann da draußen auch kennt, die Hauptuntersuchung, die wird sich in Zukunft massiv verändern. Solange das Auto noch Räder hat, noch Bremsen hat, solange es noch eine Karosse gibt, wird es weiterhin natürlich auch eine Prüfung geben, ob diese Reifenprofile dick genug sind, ob die Bremsen funktionieren, ob die Karosse nicht durchgerostet ist. Aber neu hinzukommen ganz, ganz viele neue Fahrassistenzsysteme, digitale Funktionen im Fahrzeug. Und diese digitalen Funktionen hatten in der Vergangenheit vor allen Dingen, waren sie dazu da, das Wohlbefinden des Fahrers zu steigern, also Entertainment-Elemente zum Beispiel, oder komfortablere Bedieneinheiten, aber mit zunehmender Digitalisierung des Fahrzeugs werden diese Funktionen eben immer sicherheitsrelevanter. Denken Sie an den Abstandshalter, denken Sie an autonome Spurhaltesysteme und vieles andere mehr. Das sind irgendwie Komponenten, die nicht mehr nur Entertainment oder Komfort, sondern da geht es auch um die Sicherheit. Und wie wir diese neuen Funktionen prüfen, wie wir diese neuen Funktionen auch prüfen müssen, um die Sicherheit des Gesamtfahrzeugs festzustellen, da stellen sich ganz, ganz neue Fragen. Das ist immer weniger Hauptuntersuchungen, ist immer weniger Rost und Öl als vielmehr Bits und Bytes, und damit verändern sich die Prüfgegenstände, also weg von physischen Gegenständen hin zu digitalen, und es verändern sich vor allen Dingen auch die Methodiken, weg von, ich sag mal, der Zeitpunktprüfung, also alle zwei Jahre, hin zu Prüfungen on demand, wenn Sie so wollen, also immer dann, wenn Software-Updates zum Beispiel kommt oder sich irgendwelche Funktionen der Software maßgeblich verändern, dann werden wir natürlich auch Sicherheitsprüfungen machen müssen, und daran arbeiten wir gerade.
Es ist ja im Prinzip, ich beobachte das hier immer mehr Fahrfunktionen werden automatisiert. Ich meine, sie gibt es ja schon seit 1930, also da wurde das Automatikgetriebe zum ersten Mal eingeführt. Was sind jetzt eigentlich die Themen so der letzten 10 Jahre bei den Fahrerassistenzsystemen, die einfach nach vorne kommen? Werden es immer mehr? Werden sie immer intelligenter? Oder was ist jetzt eigentlich das der Phase?
Wir unterscheiden ja im autonomisierten Fahren grundsätzlich in 5 Stufen. Level 1 bis 5, der erste Level, sind unterstützende Fahrfunktionen, bis hin zum Level 5, wo im Grunde genommen der Fahrer eigentlich gar nicht mehr ins Geschehen eingreift und, ja, wenn Sie das bildlich machen wollen, das Auto kein Lenkrad mehr besitzt. Und wir befinden uns zurzeit auf dem Level 2. Das heißt, wir haben in den letzten 10 Jahren immer mehr Assistenzsysteme hinzubekommen. Das ist der Spurhalteassistent, der zum Teil eben die Fahrbahn erkennt und das Lenken übernimmt. Das ist der Spurabstandshalter, der bei einer Geschwindigkeitseinstellung einen gewissen Abstand zum Vordermann hält. Das sind aber auch Funktionen wie Einparkfunktionen, also all die Dinge, wo der Fahrer im Grunde genommen überwacht, was das System tut, jederzeit noch eingreifen muss. Das ist auch das Charakteristikum an Level 2, wo wir uns momentan befinden. Also Autonomiestufe Level 2, der Fahrer muss jederzeit auch eingreifen können, auch Herr der Fahrsituation sein. Aber diese kleinen technischen Helferlein zeigen sehr stark, wo die Reise hingeht. Das heißt, momentan befindet sich alles noch in fahrunterstützenden Funktionen, aber die Entwicklung geht ganz klar in teilautonome Systeme bis hin zum autonomen Fahren. Wie lange das noch dauert, darüber scheiden sich ja die Geister, aber dass die Entwicklung ganz deutlich dahin geht, das zeigen ja große amerikanische Unternehmen, die daran testen, aber auch die deutschen Automobilhersteller, die da dran sind, um diese Funktion in ihre Fahrzeuge zu integrieren. Und für den TÜV bedeutet das, die Entwicklung begleiten wir natürlich von Anfang an mit, weil Sicherheit, Verkehrssicherheit ist nach wie vor das oberste Prinzip, der Verbraucher beim Auto kauft und auch für die Autohersteller. Und wenn es keine Sicherheit beim autonomen Fahren gibt, dann wird es zumindest mal sehr schwierig, im europäischen Markt da auch Autos zu verkaufen. Also Sicherheit Nummer eins, und deswegen müssen wir uns von Anfang an auch mit diesen Fahrassistenzsystemen beschäftigen.
Momentan ist zulassungsfähig alles so, und da streiten sich die Geister, 2,5 bis 3, ne? Auf dieser Skala.
Genau, also es gibt in Europa noch keine Zulassung, keine offizielle Zulassung für Level 3. Das heißt, wir sind jetzt so auf 2, 2,5. Einige, es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen, diese Differenzierung in 5 Level ist mittlerweile zu ungenau, sondern man müsste halt eben 2,5 oder man müsste eine stärkere Abstufung machen. Aber der wesentliche Unterschied eigentlich zwischen 2 und 3, daran kann man das immer ganz deutlich, also ganz gut erklären, ist, dass bei 3 der Fahrer auch abgelenkt sein darf. Das heißt, ne, wenn jetzt bei der zweiten Stufe der Fahrer nachher des Fahrzeugs in jeder Fahrsituation sein muss, also auch wenn der Spurabstandshalter, wenn der Spurassistenz läuft, auch wenn der Abstandshalter eingestellt ist, jederzeit muss der Fahrer die volle Kontrolle über das Fahrzeug besitzen. Das ändert sich eben ab Level 3. Da darf der Fahrer auch, sag ich mal, zeitweise aus dem Fenster gucken oder die Hände eben längere Zeit auch im Schoß behalten und muss nicht zwingend permanent Herr dieser Lage sein. Da sind wir noch nicht. Da gibt es noch keine Zulassung in Deutschland und auch noch nicht in Europa. Da gibt es noch mal rechtliche Fragen, die dafür geklärt werden müssen. Und es müssen noch ein paar technische Sachen hier geklärt sein, bevor wir Level-3-Fahrzeuge in Europa sehen.
Aber der TÜV berät ja auch in Zulassungsfragen. Was muss eigentlich noch kommen, damit eine Zulassung auch von Level 3, also dann praktisch der nächsten logischen Ausbaustufe, was muss da erfüllt werden?
Also das eine sind die technischen Aspekte. Das heißt, also das Fahrzeug muss natürlich dann auch in der Lage sein, wirklich vollständig autonom zu fahren. Das heißt, auch komplexere Verkehrssituationen beherrschen und oder in der Lage sein, so auf sich aufmerksam zu machen, dass ich diese Fahrsituation eben an den Fahrer übergeben muss. Das ist eine technische Frage, die geklärt werden müssen. Es muss aber vor allem noch eine rechtliche geklärt werden, die auch eine technische Komponente hat. Das ist nämlich der sogenannte Fahrmodusspeicher, der eingebaut werden muss. Fahrmodusspeicher, was ist das? Das ist im Grunde genommen ein Datenspeicher, der ein Datum aufnimmt, nämlich die Frage, wird autonom gefahren oder fährt der Fahrer selbst? Das hat versicherungsrelevante Gründe. Stellen Sie sich vor, ein autonomes Fahrzeug oder ein Fahrzeug baut einen Unfall. Dann ist die Frage, wer ist schuld an diesem Unfall? Und wenn der Fahrer selbst gefahren ist, dann betrifft eben den Fahrer. Sollte das autonome System gefahren sein, dann ist es eben der Hersteller. Und dieser Data Recorder, dieser Fahrmodusspeicher, der muss noch rechtlich, da gibt es eine Verordnung aus dem Bundesverkehrsministerium, auf die wir alle warten, der muss ausbuchstabiert werden, wie der aussehen soll, was der genau aufzeichnen soll und vor allen Dingen auch, wer diesen Fahrmodusspeicher auslesen darf. Denn eins ist klar, weder der Fahrer noch der Hersteller dürfen eigentlich auf diese Daten Zugriff haben, weil beide sind ja im Falle eines Unfalles auch Interessierte, also haben auch Interesse daran, je nachdem, wie das Ergebnis dann ausfällt. Das heißt, da brauchen wir eigentlich so eine Art Datentreuhänder, der sich diesen Fahrmodusspeicher dann auch unabhängig anguckt und im Falle eines Unfalls auch ausliest und damit dann klar ist, wer der Unfallverursacher tatsächlich war.
Das will dann der TÜV auch werden? Oder geht es zur Versicherung oder wird dafür eine neue Institution geschaffen?
Ja, das ist genau unklar bisher. Das muss die Politik regeln. Wir sind als TÜV dazu, also wir bieten das an, dass wir das übernehmen können, dass wir hier auch einen Anwendungsfall sehen. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Wir können entweder die Daten so zertifizieren, dass sie tatsächlich auch authentisch sind und eben nicht von weder von Fahrer noch von Herstellerseite manipuliert worden sind, also eine Zertifizierung auf diese Daten legen oder auch selber Datentreuhänder sein. Auch das ist ein mögliches Szenario. Es können aber auch Behörden sein, die diesen Fahrmodusspeicher dann hosten. Also das ist ein offener Prozess und da muss die Politik eine klare Ansage machen, wie sie das ausgestalten
möchte. Und dann stellt sich ja die Frage, das automatisierte Fahren verspricht ja ein bisschen auch die Unfallhäufigkeit zu reduzieren, weil man eben Datenauswertungen betreiben kann und dadurch eben die Fehler, die im Algorithmus liegen, eben ausmerzen kann. Gibt es da auch schon Ideen, wie das geregelt werden soll?
Also beim automatisierten Fahren gibt es ja sozusagen die große Hoffnung, dass all die Unfälle, die durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst worden sind, dass das die Technik im Grunde genommen löst. Wir haben ja ca. 3000 Verkehrstote in Deutschland jedes Jahr, nach wie vor. Die Zahl ist zwar seit Jahren rückläufig, aber gleichwohl sind natürlich 3000 Verkehrstote zu viel. Wir versprechen uns auch vom autonomen System, dass es eben gewisse Fahrfehler vermeidet und dadurch eben zur Verkehrssicherheit beiträgt. Aber, und das ist eben das große Aber, die Fehler, die ein Mensch macht, sind mitnichten die gleichen Fehler, die ein autonomes System macht. Und die Fehler, die ein autonomes System macht, konnten wir bei dem Uber-Unfall in Arizona ganz gut beobachten. Da wurde ja die Radfahrerin von einem Fahrzeug erfasst und starb an den Folgen. Und da hat die KI, also die künstliche Intelligenz, die im Grunde genommen das Fahrzeug hier gesteuert hat, hat die Fahrradfahrerin eben nicht als Fahrradfahrerin erkannt, sondern als einen Gegenstand, der wie ein Blatt oder wie eine Tüte gewesen sein müsste. Und damit an das System gemeldet, keine Gefahr, beziehungsweise die Gefahr auszuweichen ist zu groß, also lieber drauf halten und weiterfahren, um den Fahrer drinnen letztendlich zu schützen. Das sind natürlich neue Fehler, die entstehen. Also wie gut ist die künstliche Intelligenz tatsächlich? Wie gut kann sie Verkehrssituationen überhaupt erfassen und erkennen? Das ist mal so eine Sache, also die Qualität von dieser künstlichen Intelligenz, die muss natürlich stimmen. Und wenn ich das mal so in Bildern übersetzen darf, ist, wir brauchen dann auch so eine Art Führerschein für künstliche Intelligenzsysteme, damit die auch die Verkehrssituationen sicher beherrschen. Und das ist das eine. Und das zweite neue Sicherheitsaspekt ist auch, dass diese Systeme, wie jedes Computersystem, natürlich auch gehackt werden kann. Also es können auch Eindringlinge von außen in diese Software reingehen und Schwachstellen ausnutzen und möglicherweise auch Fahrzeuge manipulieren. Das sehen wir täglich bei Hackerangriffen, bei ganz standardmäßiger Software, die wir auf unserem Computer haben. Und das ist natürlich auch bei Software möglich und bei künstlichen Intelligenzsystemen möglich, die in Fahrzeugen verbaut sind. Das heißt, wir müssen diese Fahrzeuge auch vor IT-Sicherheit oder mit IT-Sicherheit so ausstatten, dass die Sicherheitslücken minimiert sind und immer auch verbessert werden, dass eben Hacker von außen keine Chance haben und Autos im Zweifelsfall nicht umprogrammieren können und damit großen Schaden anrichten. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, das ist in Europa spezifisch, da stellt sich in anderen Ländern nicht so stark die Frage, aber das ist auch der Aspekt des Datenschutzes, der ja auch ganz wichtig ist. Es werden ja unzählige Daten auch aufgenommen im autonomen Fahren und die Frage ist natürlich, wie sieht es eigentlich mit dem Datenschutz aus, wie hören die Daten letztendlich auch? Und wie schütze ich den Fahrer, der da drin auch ein großes Interesse hat, dass seine Daten auch bei sich behalten? Also das ist auch noch ein Aspekt. Wie geht die Software mit Datenschutz um? Und auch das wären Aspekte, die man sich in so einem autonomen Fahrzeug genauer anschauen müsste.
Ja, das ist ja dann die Frage. Wie viele Fehler darf man in diesem Führerschein für die KI denn haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben die Deutschen, wir haben eine Bevölkerungsumfrage gemacht vor wenigen Wochen und da sieht man, dass die Fehlertoleranz gegenüber KI-Systemen im Auto wahnsinnig gering ist. Also die Leute erwarten, dass die Systeme so gut wie fehlerfrei arbeiten. 90% sagen oder knapp 90% der Bevölkerung sagt, dass KI darf da keinen Fehler machen. Und das ist natürlich auch klar, weil die, wenn sie sich in ein Auto setzen, das autonom fährt, dann wollen sie natürlich auch sicher sein, dass damit kein Mist gebaut wird. Sie haben ja heute schon autonome Systeme, denken Sie an die Seilbahn, ja, wenn Sie im Skiurlaub sind. Das sind ja mehr oder weniger auch autonome Systeme und da erwarten Sie natürlich auch, dass die 100% sicher sind und dass es so gut wie keine Abstürze oder größere Unfälle dort gibt. Und diese Erwartungshaltung wird auch aufs Auto übertragen. Das heißt, die KI, die da verbaut ist, die muss schon richtig robust und richtig sicher sein, dass sie wirklich zum Einsatz hier auf deutschen Straßen kommen kann.
Ich höre so etwas bei ISO-Normen von 8 Fehlern bei 1 Milliarde Kilometer. Ist das eine halbwegs realistische Annahme?
Also das sind, es gibt unterschiedliche Fragen von Fehlertoleranz. Es kommt auch immer auf den Fehler drauf an, was halt eben ein Fehler ist. Ja, also ich sag mal, ist es zum Beispiel ein Beschleunigungsfehler, dass ein Verkehrsschild möglicherweise statt 30 oder 50er Zone erkannt wird und dann langsamer gefahren wird, oder ist es halt eben so ein Fehler, wie eben dieser tödliche Unfall auftritt? Das muss man halt eben schauen. Ja. Aber grundsätzlich gilt hier der risikobasierte Ansatz. Das heißt, wir müssen die Systeme so trainieren, dass sie ihre Fehleranfälligkeit bei den hochsicherheitsrelevanten Bereichen eben so gut eigentlich gegen Null geht. Das ist die Erwartungshaltung. Und da muss man schauen, dass man das eben erreichen kann.
Ja, es ist natürlich halt auch die Frage, wir haben uns praktisch an die 3.500 Verkehrstoten gewöhnt, es sind nur 400.000 Schwerverletzte. Aber wir haben uns eben noch nicht an die Fehler, wie werden es sein, 30, 40 Verkehrstote durch die KI. Das ist ein neues Phänomen, was natürlich in den Medien auch massiv hochgekocht wird.
Ja, das ist, ich sag mal, das ist natürlich klar, es liegt momentan sehr viel mediale Aufmerksamkeit auch auf diesen Fällen. Haben Sie völlig recht, verglichen mit den Verkehrstoten, die die Menschen machen, sind das geringe Zahlen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass auch autonome Systeme aber auch noch in sehr geringem Umfang eingesetzt werden. Und da gibt es ja, die Wahrnehmung der Menschen ist die Realität und das sind die Erwartungshaltungen, die dann auch zu erfüllen sind, um auch solchen Autos hier zum Marktdurchbruch zu verhelfen. Und nochmal, es gibt ja keine wirklich autonomen fahrenden Systeme zurzeit, sondern das ist ja alles noch Level 2. Das heißt, da reden wir noch über Zukunftsmusik und da schauen wir uns eben genau an, wie diese Technik funktioniert und läuft.
Was wäre denn ein gangbares Szenario? Ich meine, es gibt ja nun Professor Schuh mit dem E-Mover, kommt schon so langsam in den ÖPNV herein, aber das geht auch noch um Shuttle-Verkehre, meinetwegen aus einer Großstadt in die zum Flughafen und ständig wieder zurück, sehr eng abgegrenztes Fahrprofil. Es gibt jetzt die verschiedenen Tests, die Seemeile in Berlin-Tegel. Welche Szenarien sind denn jetzt eigentlich gangbar? Was ist schon halbwegs sicher? Was kann man überführen? Was kann man noch nicht überführen? Ich höre jetzt ein bisschen heraus, dass es noch ein sehr großer Schritt wäre, wirklich so die Individualmobilität, also das Auto vor der Tür, das wir haben, automatisiert dass es voll automatisiert wird. Das ist sicherlich eine sehr weite Zukunftsversion in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Aber was sind die nächsten Steps?
Also das grundsätzlich gilt, je einfacher und übersichtlicher eine Verkehrssituation, desto einfacher ist es auch für ein technisches System darin, sich zurechtzufinden. Warum gibt es so viele Tests in Amerika? Weil Amerika im Unterschied zu Europa die Straßen ja in der Regel, nicht überall, aber in der Regel, da wo sie häufig getestet werden, ja gerade und in Kreuzungen verlaufen. Das heißt, die Verkehrssituation vergleichsweise übersichtlich und die besten Testergebnisse erreichen sie auch auf Verkehren wie zum Beispiel der Autobahn, wo sie eben keine Ampeln haben, wo sie eben keine Kreuzung haben, also wo im Grunde genommen ein vergleichsweise gleichmäßiger Verkehrsfluss herrscht. Und da erwarten wir auch die ersten Anwendungsfälle im größeren Stil. Das könnte auch zum Beispiel die Logistik sein, also LKWs beispielsweise, aber auch Bussysteme oder eben dort auch PKW-Fahrfunktionen, die in diesen Systemen hier funktionieren. Und wann das, wie schnell das kommen wird, hängt auch so ein bisschen von Infrastrukturfragen ab. Wir konzentrieren uns ja momentan sehr stark auf die künstliche Intelligenz oder auf die Automatisierungsfunktion im Fahrzeug selber. Was man nicht vergessen darf, ist, dass auch die Infrastruktur intelligent werden kann. Also wenn Sie zum Beispiel das komplette Autobahnnetz in Deutschland digitalisieren würden, das heißt Messstationen versehen werden, mit Sendefunktionen versehen werden, dann haben Sie natürlich auch da noch eine Unterstützung, die wir häufig gar nicht mit einberechnen, die so einen Prozess auch beschleunigen kann. In Städten und auf Landstraßen hingegen wird das mit dem vollautomatisierten Fahren das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil natürlich da die Verkehrssituation deutlich komplexer ist. Da haben sie Fußverkehre, Fahrradfahrer, E-Scooter. Also da sind viele, viele Verkehrsteilnehmer, die so einen Verkehr beeinflussen. Und das ist natürlich auch für so eine Technik dann eben sehr, sehr komplex, hier den Durchblick zu behalten und da auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, also erwarten tun wir es vor allen Dingen erstmal auf Autobahnen und im Logistikbereich, dass da diese Fahrfunktionen eingesetzt werden. Das ist ja jetzt schon im LKW-Bereich sehr stark. Und die ganzen anderen Bereiche, also städtischer Verkehr und andere, die werden vielleicht in einem People-Mover-Konzept, also diese autonomen Shuttles, ja, die zum Beispiel in Bad Birnbach, wo einer rumfährt, da wird es einen begrenzter, überschaubarer Bereich geben, vielleicht auch so Fußgängerzonen oder so, wo so ein autonomes Shuttle mit einer Schrittgeschwindigkeit oder 20 oder sowas durchfährt. Aber die Vorstellung, dass jetzt in den nächsten 2-3 Jahren der sämtliche Individualverkehr in den Städten autonom abgebildet wird, der geht an der Realität vorbei. Allein schon deswegen, weil die Deutschen ihr Auto auch ganz gerne behalten. Durchschnittlich ist ein Auto in Deutschland 10 Jahre alt, wenn wir die Privat-PKWs oder wenn wir die gesamte PKW-Flotte in Deutschland anschauen. Das heißt, selbst wenn ab heute nur noch alle autonome Fahrzeuge kaufen würden, würde es 10 Jahre dauern, bis wir 100% Abdeckung hätten.
Ja, wir haben da mal hier bei den Zukunftsmobilisten mit Christina Eisenmann so eine Hochrechnung gemacht, wenn ausgehend von Volkswagen, die sagen, sie fangen mit der Serienfertigung Level 5 2025 an. dann würde es bis 2045 dauern, bis sich der gesamte PKW-Bestand vollautomatisiert darstellen würde, was ja noch ein bisschen hin ist. Ja, wir hatten das Thema Logistik hier auch schon. Die Frage ist natürlich einfach, durch die Einschränkungen, die der menschliche Fahrer mitbringt, diese 8 Stunden Ruhezeiten und so weiter, wären da einfach die sehr, sehr großen Effizienzpotenziale zu heben, die das automatisierte Fahren bietet. Man kann eben so einen automatisierten LKW ewig fahren. Ja, wie muss man sich das wirklich konkret vorstellen? Das wäre ja nun ein ökonomisch realistisches Szenario. Man setzt also einen vollautomatisierten LKW ein, um meinetwegen einen Hub zu bedienen. Man fährt irgendwie vom Bahnhof in Bremen zum Hafen in Bremen. Was würde da jetzt noch von der Sicherheitsseite fehlen, also auch von der gesamten Straßenverkehrsordnung?
Bei der Straßenverkehrsordnung ist das eine ähnliche Frage wie auch bei den PKWs. Auch hier muss natürlich geklärt werden, wer fährt. Ne? Also so auch so ein vollautomatisierter LKW, der hat ja irgendwo auch einen Fahrer vielleicht auch mal dabei, es sei denn, er ist wirklich komplett autonom. Aber auch da brauchen Sie so einen Fahrmodus-Speicher, den ich eingangs erwähnt habe, für PKW. Also die Frage, wer ist gefahren, der Mensch oder eben das System. Das sind noch Aspekte. Und dann brauchen Sie letztendlich die Zulassung. Das heißt, die Bundesregierung muss hierfür ein Gesetz erlassen, dass diese Fahrzeuge dann auch tatsächlich fahren dürfen. Und da haben wir eben noch kein System, zumindest mal noch kein System angemeldet auf Basis von Level 3, die wirklich eine Straßenzulassung bekommen würde. Also das haben wir, das gibt es noch nicht. Aber wenn es so käme, also ich sag mal so, gegebenenfalls bei den LKWs zum Beispiel, ist jetzt technisch eins in der Lage, es wird angemeldet, ja, dann haben wir im Grunde genommen die entsprechenden Gesetze, die das ermöglichen, und dann gibt es auch Fahrzeuge, die dann auf den Autobahnen unterwegs sein können.
Ja, dann ist das große Thema Digitalisierung. Sie sprachen eben über die Autobahnen. Wir brauchen da vielleicht nochmal einfach Sender-Empfängersysteme, aber auch im Auto sind immer mehr Gizmos und Gadgets, die früher Komfort geschafft haben, heute Sicherheit. Wie wird das jetzt von der Prüfung sich verändern? Also es kommt ja so ein Software-Denken in den Automobilbau rein und eben dann auch zum TÜV, ne? Also dass man immer mehr Software warten muss und beurteilen muss.
Genau, das ist der Fall, und das haben wir im Grunde genommen schon heute auf deutschen Straßen. Nehmen Sie den Tesla, der bekommt im Jahr über 100 Software-Updates over the air. Das heißt eben nicht, wie die meisten anderen Hersteller das machen, in der Werkstatt ein Software-Update, sondern wirklich zu Hause über das heimische WLAN datet er sich letztendlich ab, bekommt eine neue Software aufgespielt. Und das bedeutet, dass der im Grunde genommen morgens, also stellen Sie sich vor, der kommt morgens auf die Prüfstelle, macht die Hauptuntersuchung, fährt abends nach Hause, kriegt ein Software-Update und hat eigentlich mit dem Fahrzeug, was wir morgens gesehen haben, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Um mal so ein Beispiel zu bringen, eines der letzten Software-Updates war zum Beispiel die Bodenfreiheit, die konnten Sie dann um 15 mm verändern. Und jeder, der mal so ein bisschen in der Tuning-Szene unterwegs ist, weiß, wie die Kollegen, die da schrauben, macht sie sich alles einfallen lassen, um so einen Wagen 15 mm runterzubringen und was das auch für die Zulassung bzw. für die Hauptuntersuchung bedeutet. Also das ist schon enorm. Und ja, das bedeutet, dass die Prüfung, die wir machen, ja, also alle 2 Jahre, eigentlich für diese digitalen Funktionen ungeeignet ist. Sie wird weiter bestehen, um Reifen und anderes beurteilen zu können. Das müssen sie auch weiterhin, weil die auch sicherheitsrelevant bleiben. Aber es kommt eben neue Prüfgegenstände hinzu. Und wenn Sie die Bodenfreiheit verändern, hat das Auswirkungen auf das Fahrverhalten, hat das Auswirkungen auf die Bremsanlage, auf die Aerodynamik etc. pp. Und das sind dann eben Dinge, die auch sicherheitsrelevant sind. So, was machen wir? Wir entwickeln eben an der Prüfung, ich sag mal 4.0, wenn Sie so wollen. Ja, also die Software-Updates, die dort draufgespielt werden, die können Sie natürlich nicht jedes Mal, wenn Sie ein Software-Update bekommen, können Sie nicht jedes Mal bei einer TÜV-Prüfstelle vorstellig werden müssen. Das würde kein Verbraucher mitmachen, wäre auch völlig unpraktikabel. Das heißt, so wie die Software-Updates aufs Auto kommen, so muss der TÜV quasi auch mit aufs Auto gehen. Das heißt eben nicht physisch an einer Prüfstelle, sondern over the air, über die Cloud, eine Prüfung dieses Systems machen und dann quasi diese Sicherheitsaspekte der Software überprüfen und auch überprüfen, ob diese Software-Updates auf dem Auto dann aufgespielt sind. Also das wird eine Cloud-basierte, eine digitale Prüfung werden, die ergänzen zu diesen physischen Sachen diese digitalen Komponenten in den Blick nehmen.
Und dafür für diesen neuen Prüfungsansatz ist auch schon alles bereit, also Datenschutz, was dann auch eine Rolle spielt?
Also wir haben ein Konzept vorgelegt, wir nennen das Trust Center Konzept. Das ist im Grunde genommen ein Konzept, was uns ermöglicht, die sicherheitsrelevanten Daten aus den Fahrzeugen zur Prüfung auch zu bekommen. Denn die Grundsatzfrage ist, wenn Sie so eine digitale Prüfung machen wollen, wie kommen Sie an die Daten heran? Und eine Lehre aus der Vergangenheit, aus dem Dieselskandal, ist, dass wir als Prüforganisation nicht ohne weiteres an Daten kommen. Den Dieselskandal, der ist deswegen erst so spät aufgeflogen oder deswegen nicht bei der Prüfung aufgefallen, weil die Daten, die für die Software, für die Abgasregulierung notwendig ist, weil wir diese Daten von den Herstellern eben nicht bekommen konnten, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gab. Also wir prüfen auf gesetzlichen Grundlagen, das heißt, wir gucken uns das an, was der Gesetzgeber sagt, was wir uns anprüfen sollen. Und wenn der Gesetzgeber eben nicht sagt, guck dir die Software vom Abgassystem an, dann, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, dann können wir eben auch solche Sachen nicht aufdecken. Deswegen, wenn wir jetzt über die digitale Prüfung der Zukunft reden, die über die Cloud funktioniert, die über die OTR funktioniert, dann brauchen wir Zugang zu diesen Daten von den Herstellern. Und das heißt, wir brauchen Zugang zu den Daten aus dem Fahrzeug. Wir brauchen die sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten authentisch, ohne Manipulation, um sie auch tatsächlich überprüfen zu können. Wir schlagen hier vor, dass wir aus den Fahrzeugen so eine Art Sicherheitstunnel aufbauen, verschlüsselte Daten aus dem Fahrzeug bekommen, die dann über ein sogenanntes Trust Center, also über einen Server an uns geleitet werden, wir eine Prüfung machen, um damit dann zu attestieren, ob dieses Update oder diese Software die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Und das wird im Grunde genommen die Frage sein, die politisch entschieden werden muss, weil es bisher die gesetzlichen Grundlagen eben dafür nicht gibt. Wir wollen also nicht alle Daten, sondern wir wollen die Daten, die sicherheitsrelevant sind, damit wir sie prüfen können und damit auch die Sicherheit des Fahrzeugs in Zukunft bestätigen.
Aber was bedeutet das jetzt für mich als Autofahrer? Denn wenn Tesla mir ein Update aufs Auto spult und praktisch die Bodenfreiheit sinkt, ich baue einen Unfall, das Auto hat sich massiv verändert, das weiß jeder, der mal ein tiefer gelegtes Auto gefahren hat, bin ich dann noch, hafte ich noch komplett durch oder ist es schon Tesla?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, eine gute Frage. Natürlich werden dann solche Dinge nicht individuell dem Verbraucher, also das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, dass der Verbraucher jedes Mal, der kann ja auch gar nicht, häufig gar nicht beurteilen, was für eine Art von Software-Update wurde da jetzt gemacht. Ja? Bei der Bodenfreiheit merken sie es vielleicht noch, aber vielleicht andere sicherheitsrelevante Dinge, die sie gar nicht feststellen können. Das heißt, da müssen wir eine Lösung finden, die jetzt mit den Herstellern gemeinsam eine Lösung finden, die dieses System so verbraucherfreundlich macht, dass im Grunde genommen für den Fahrer, der muss ein Update bekommen und dieses Update muss sicher sein. Und da muss er sich nicht selber drum kümmern, sondern das muss im Grunde genommen im Vorfeld geklärt werden. Ich hatte auch schon mal gehört, dass es die Befürchtung laut ist, dass jetzt quasi permanent die Leute irgendwie zum TÜV müssen und alles wahnsinnig teuer wird und so weiter. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, sondern wir gucken, dass wir diese Prüfungen over the air genau so machen, dass sie halt eben sich in die Lebenswirklichkeit auch so eines Fahrzeugs einbindet. Das heißt eben nicht für jedes Update zu einer Prüfstelle fahren, sondern das muss quasi mit dem Update selber kommen. Und wir müssen das over the air machen und dafür muss auch der Hersteller mit in die Verantwortung genommen werden, weil das der Verbraucher selber gar nicht beurteilen kann.
Also im Prinzip bleibt der Grundsatz im deutschen Recht eben noch erhalten. Ich als Autofahrer muss immer das Auto so führen, dass ich es verkehrssicher bewegen kann. Also ich muss mich auf solche Fragen einstellen oder ich muss mich auf eine Tieferlegung von heute auf morgen eben einstellen und sicher weiterfahren.
Ja, also an dieser Frage, das ist eine sehr schöne Frage, die Sie hier aufgegriffen haben, da sind auch noch nicht alle Fragen 100% geklärt. Ich will mal eine Sache deutlich machen, was quasi diese Verschiebung auch der alten und der neuen Welt bedeutet. Früher war es so, dass wenn Sie ein Auto physisch tiefer gelegt haben, dass Sie eine Veränderung an einem Fahrzeug vorgenommen haben. Das Grundprinzip der Fahrzeugsicherheit in Europa ist eigentlich ganz einfach. Der Hersteller stellt ein Auto her. Dieses neue Auto gucken wir uns an und schauen an, ob das mit den europäischen Vorgaben konform ist. Und dann gibt es quasi, und dann gucken wir uns das an und sagen, das ist typgenehmigt, das ist in Ordnung, es entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Und dann, wenn Sie zur Hauptuntersuchung fahren, als Verbraucher dann verantwortlich sind, dass Sie den Fahrzeugverkehr sicher führen, prüfen wir eigentlich ab, ob das Fahrzeug sich in einem Zustand befindet, der ähnlich diesem Neuzustand ist und damit die Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt. Das heißt, wir gucken eigentlich uns immer an, was ist sozusagen was ist die Typgenehmigung, was ist der neue Fahrzeugzustand gewesen und welche Sicherheitsanforderungen galten da und wie gut sind diese, ich sag mal, wie neu oder wie intakt sind diese Sicherheitsfunktionen noch, wie wir sie damals mal ursprünglich zugelassen haben. Das ist sozusagen das System. Jetzt mit der digitalen Situation ist es komplett anders, denn sie verändern ja mit einem Software-Update eben nicht mehr einen alten Zustand, sondern sie spielen im Zweifelsfall eine komplett neue Software auf. Und damit ist ja die Frage, ist das eigentlich jetzt ein neues Auto, was jetzt so ein Software-Update hat, oder ist es noch das alte mit einem modifizierten Bauteil? Das heißt, die Denke ist eine ganz andere und deswegen gibt es da auch noch gar nicht so die ganz 100% klaren Antworten, weil das Prinzip, ich habe ein neues Fahrzeug, das wird zugelassen und ich überprüfe im weiteren Betrieb des Fahrzeugs, ob es, ich sag mal, in der Range ist von diesem Neufahrzeug. Hinzu, ich habe im Grunde genommen, mal abgesehen von der Karosse und von den Reifen, die natürlich irgendwo bleiben, habe ich ein immer wieder neues Fahrzeug, mit dem ich es zu tun habe und muss erstmal schauen, welche Anforderungen gelten denn eigentlich da? Gelten da die neuen Anforderungen oder ist es wirklich eine Prüfung im Betrieb? Also das sind ganz neue Dimensionen, die sich da stellen. Und da müssen natürlich dann auch Verantwortlichkeiten neu bestimmt werden. Das heißt, das, was ein Verbraucher machen kann, also er muss Reifen aufziehen, die im Grunde genommen die Profiltiefe erfüllen, das sind sicherlich Dinge, die werden weiterhin beim Verbraucher bleiben. Aber eine Software so zu verändern, dass sie Funktionalitäten hat, die im Grunde genommen im Zweifelsfall im Hintergrund laufen und das Fahrzeug so massiv verändern, als wenn es ein Neufahrzeug wäre, das ist etwas, was der Verbraucher sicherlich so nicht leisten werden kann. Und da braucht es neue Lösungen.
Okay, und aber ich kann mir die Lösung noch nicht so wirklich vorstellen. Die Lösung wären dann, dass man im Prinzip die Hardware-Seite so lässt, wie sie ist. Das heißt, ich muss Karosserie, Bodengruppe, alles physische am Auto wirklich so zweimal beim TÜV vorstellen, dann ist es sicher und die Software-Seite übernimmt dann der Hersteller.
Zum Beispiel, ja, also das könnte zum Beispiel eine Trennung sein. Ob das dann am Ende so ist, dann auch das muss man dann schauen. Ne? Was sind da für Software-Updates da? Sind das zum Beispiel Software-Updates, die jetzt eben der Hersteller, also bei Tesla beispielsweise, automatisch einspielt, um Sicherheitslücken zu schließen beispielsweise oder um technische Fehler zu beheben? Dann müssen sie auch auf das Auto gespielt werden. Wir haben eine vergleichbare Situation hier bei Volkswagen mit der Abgas-Software. Da wurde ja auch eine neue Software erstellt, um das Abgasverhalten den gesetzlichen Vorgaben konform zu gestalten. Und da prüfen wir heute schon bei der Hauptuntersuchung, ob dieses Software-Update auch aufgespielt worden ist. Und wenn es nicht aufgespielt worden ist, gibt es eben keine Plakette. Da liegt die Verantwortung noch beim Verbraucher selber, weil er das Fahrzeug beim Hersteller vorbeibringen muss, also bei Volkswagen vorbeibringen muss, um das aufgespielt wird. Und da muss eine Sicherheitslücke oder ein Defekt mehr oder weniger behoben werden. Wenn Sie das in Zukunft over the air machen können, um sowas zu schließen, dann wird es bei einem Softwareprodukt, das so komplex ist, sicherlich schwierig sein, alle Fragen, die so eine Software hat, beim Verbraucher zu belassen. Vielleicht wird es welche geben, die der Verbraucher selbst zu verantworten hat. Nehmen wir mal an, er wünscht sich jetzt ein sportlicheres Modell oder so und bestellt sich dann extra eine Software, die jetzt sein digitales Fahrzeug nochmal 20 Kammer schneller macht oder so. Vielleicht sind das Zusatzfeatures, dann wiederum in der Eigenverantwortung des Verbrauchers liegen. Und andere, die aber sicherheitsrelevant sind, wo zum Beispiel eine künstliche Intelligenz verbessert worden ist, um irgendwie besser Fahrsituationen zu erkennen und notwendig sind für das Fahrzeug, da könnte natürlich auch der Hersteller in der Verantwortung sein. Also das sind eben Fragen, da gibt es noch keine hundertprozentige Antwort. Das sind neue Themen, auch in der Politik neue Themen, die werden intensiv diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Interessen, aber noch keine finale Lösung. Egal, ob es der Verbraucher ist oder der Hersteller. Aus unserer Sicht muss klar sein, dass die Fahrzeuge, die dann letztendlich fahren, ja, dass die diese Sicherheitsanforderungen erfüllen und dass wir unabhängig davon, ob das vom Hersteller liegt oder beim Verbraucher, dass es überhaupt technisch möglich ist, diese Sicherheit auch zu gewährleisten und daran arbeiten.
Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, dann sind wir gerade beim Verbraucher. Die Elektromobilität nimmt jetzt ja Fahrt auf. Volkswagen hat die Bänder in Zwickau aufgestellt. Marketing gibt's an jeder Ecke des Internets. Wie bereitet der TÜV sich jetzt auf den wahrscheinlichen Markthochlauf vor?
Bei der Elektromobilität gibt's verschiedene Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist, ich sag mal, so ganz klassisch ist wieder verbrauchernah. Was ändert sich? Muss eigentlich ein Elektroauto auch zur Hauptuntersuchung? Ja, das ist immer so die einfache Frage. Ja, muss es weiterhin. Da wird es natürlich keine Abgasprüfung mehr geben. Aber alles, was beispielsweise mit der Batterie zu tun hat, auch das werden wir uns angucken. Das sind ja, da ist ja richtig Starkstrom drauf. Also, das ist ja irgendwie nicht eine, das ist ja kein, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt irgendwie nicht eine Batterie, die wir in die häuslichen H0-Eisenbahnen einbauen würden, sondern da ist ja richtig Strom drauf. Und da müssen natürlich auch alle Teile so verbaut sein, dass der Fahrer und auch seine Umwelt da möglichst stark geschützt werden und sich eben nicht einen Stromschlag holt, der möglicherweise auch lebensgefährlich sein kann. Also das sind Dinge, die wir uns beim Fahrzeug anschauen. Wir schauen uns natürlich weiterhin an, wie sehen die Bremsen, wie sehen die Reifen aus, aber vor allen Dingen auch, wie ist die Elektrik verlegt, gibt es da Schwachstellen, ja oder nein. Das sind die Dinge, die bei der klassischen Hauptuntersuchung stark im Vordergrund rücken werden. Dafür gibt es eben zum Beispiel keine Abgasuntersuchung mehr oder Ölverlust oder ähnliches. Das ist das eine. Das zweite ist die Infrastruktur, die darüber hinausgeht. Denn im Unterschied zur Tankstelle, wo wir heute Benzin zapfen, ist ja die Elektrotankstelle auch schon eine Datentankstelle. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Elektrofahrzeug betankt wird, werden Daten ausgetauscht. Auch da ist die Frage der Schnittstellen und wie gut ist diese Ladesäule-Infrastruktur eigentlich intakt? Funktioniert die korrekt? Ist die sicher? Gibt es da möglicherweise auch Datenlecks etc. pp.? Das sind Dinge, die sind momentan noch ungeklärt. Da gibt es auch politisch momentan, wird eine Ladesäuleninfrastrukturgesetzgebung in Bearbeitung ist. Da ist eben wichtig, dass diese Ladeinfrastruktur auch mit in die Überprüfung einbezogen wird. Denn die Sicherheit des Fahrzeugs beim Elektromobil endet halt eben nicht an der Karosserie, sondern ist halt auch Teil der gesamten Elektroinfrastruktur und die muss selbstverständlich auch sicher sein. Dann haben Sie noch das Dritte, das ist dann wahrscheinlich, das geht dann in die Batterietestung selber. Das ist vor allen Dingen dann in Vorfeldproduktion, also welche, wie sieht mit was für eine Beschaffenheit muss eine Batterie erfüllen, damit sie sicher ist. Wie muss sie auch eingebaut werden, wenn ein Fahrzeug gebaut wird? Da gibt es momentan internationale Standards, die aus unserer Sicht nicht hoch genug sind, um die Sicherheit dieser Elektrobatterien zu gewährleisten. Da setzen wir uns in internationalen Gremien dafür ein, dass die Standards erhöht werden, damit die Batterien eben so sicher wie möglich im Fahrzeug auch verbaut werden. Und dann haben Sie letztes noch das Thema Recycling. Das ist ein Kreislaufwirtschaftsthema, da ist der TÜV auch aktiv. Das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
Hat der TÜV jetzt eigentlich auch schon die Möglichkeit für Privatkunden so durchweg sich die Batterie testen zu lassen? Also ich kann mir ein Wertgutachten vom TÜV über einen Gebrauchtwagen geben lassen. Beim Elektroauto ist die Batterie halt der zentrale Baustein. Das ist das wichtigste und teuerste Bauteil. Wenn das nicht mehr leistungsstark ist, kann ich das Auto praktisch wegschmeißen. Gibt es jetzt flächendeckend schon eine Testung?
Nein, es gibt flächendeckend keine Testung. Und das wäre auch einer der Dinge, die wir bei der Hauptuntersuchung verändern müssten. Das eine ist, wir schauen uns die Sicherheit an. Also kriege ich einen Schlag, um es jetzt einfach mal so ganz plastisch zu sagen, wenn ich irgendwo an die falsche Stelle passe. Und das zweite ist, wie leistungsfähig, das genau, was Sie ansprechen, ist eigentlich mein Auto noch, weil das bestimmt natürlich maßgeblich den Wert. Aber am Ende des Tages auch eine Sicherheitsfunktion. Denn wenn Sie, bevor Sie auf die Autobahn fahren, angezeigt bekommen, Sie haben noch eine Reichweite von 200 Kilometern, am Ende des Tages sind es nur 50. Und zwar nicht, weil Sie jetzt voll auf die Tube gedrückt haben, sondern weil die Batterie einfach an Leistungsfähigkeit so massiv verliert, dann ist das auch ein Sicherheitsphänomen. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass im Rahmen der Hauptuntersuchung auch diese Leistungsfähigkeit der Batterie überprüft werden muss. Das Kraftfahrtbundesamt ist ja verantwortlich auch für den Prüfkatalog, den wir bei der Hauptuntersuchung abprüfen. Und da setzen wir uns dafür ein, dass das eben bei Elektromobilität auch mit abgeprüft wird. Das ist gut für den Verbraucher, weil er weiß, wie stark ist seine Batterie noch und kann die dann auch zum Beispiel im Falle eines Wiederverkaufs des Fahrzeugs auch angeben. Hier bei der letzten Hauptuntersuchung, keine Ahnung, Leistungsfähigkeit der Batterie liegt bei 98%. Einerseits, andererseits aber vor allen Dingen auch dieser Sicherheitsaspekt, dass ich auch weiß, wie gut ist die Batterie noch und wie weit komme ich damit tatsächlich auch, kann ich mich auf die Angaben verlassen.
In der Fachwelt wird es ja jetzt schon sehr viel breiter diskutiert, das Recycling-Thema zu haben. Wir sind jetzt circa bei 70% Recyclingquote, wollen zu 90. Wird der TÜV da eine Bescheinigung erstellen, also inwieweit eine Recyclingquote erreicht worden ist oder was ist da das Aufgabenfeld des technischen Prüfvereins?
Also unterschiedliche Sache. Die Frage ist natürlich auch, wie wird das ganze Entsorgungssystem gemanagt? Wie ist da die Kreislaufwirtschaft müssen da beispielsweise Kreisläufe geprüft werden, ob sie tatsächlich auch eingehalten werden. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die technisch so eine Wiederaufbereitung machen, aber wir können natürlich schon Prozesse bestimmen oder auch Händler oder auch Unternehmen zertifizieren, die in diesen Recyclingprozess eingebunden sind und dann die entsprechenden Umwelt- und Recyclingauflagen der Behörden auch erfüllen. Ja, das ist ein Feld, was in diesen Kreislaufwirtschaftsbereich reingeht. Das ist beim Thema Recycling oder beim Thema Wiederaufbereitung. Also wir stellen natürlich dann auch, wir testen die Batterien auf ihre Leistungsfähigkeit und Qualität. Das machen wir jetzt schon. Wir haben große Batterietestzentren hier in Deutschland, aber auch weltweit in China, in Singapur, wo diese Batterieproduktion ja stattfindet. Da prüfen wir auch die Sicherheit der Batterien. Also wenn Sie eine Batterie beispielsweise verschiffen wollen, dann müssen Sie gewisse Zertifikate nachweisen über die Sicherheit dieser Batterien, dass sie halt nicht ausläuft und dass die halt eben sicher auch ist und eben nicht beschädigt ist. Diese Zertifikate stellen wir aus und das tun wir natürlich dann auch, wenn so eine Batterie möglicherweise recycelt wieder in den Markt kommt. Also das hat verschiedene Aspekte. Einmal die Batterie selber, gucken wir uns an, in welchem Zustand ist möglicherweise ein recyceltes Produkt. Aber auch das Zweite eben, wie sieht so eine Kreislaufwirtschaft aus, wie sieht so eine Recyclingkette aus, welche Vorgaben, welche Standards gibt es da, wer muss eingehalten werden, wer attestiert mir, dass es auch eingehalten worden ist.
Ja, das ist ein bisschen verwandt mit dem Thema, aber die Autohersteller haben jetzt auch eine Batterie Alliance gegründet, um Nachhaltigkeitszertifizierung bei der Batterie durchzuführen.
Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja, wo Sie das gerade sagen.
Ja.
Natürlich eine der großen Probleme bei der Elektromobilität ist, wo kommt, ne? Sie wissen selber, die Rohstoffe her, die für eine Batterieproduktion gebraucht werden. Da wissen wir alle, dass da große Kobaltvorkommen in Ländern sind, die eben nicht mit den Arbeitsbedingungen, mit den Menschenrechten konform, wie wir hier in Europa so haben. Und da haben natürlich die Hersteller große Themen, wie sie diese Sachen anders beschaffen können, wie es da Ersatzstoffe gibt, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, wo sie ihre Rohstoffe herbekommen, dass sie halt eben, ja, ich sag mal, nachhaltig und auch menschenrechtskonform produziert sind. Und das sind so Themen, mit denen setzen wir uns momentan auch sehr stark auseinander. Wie zertifizieren wir eine nachhaltige Kette? Was ist nachhaltig eigentlich auch? Wie halte ich eine Lieferkette ein, dass sie die Voraussetzungen auch, eine nachhaltigen Voraussetzung auch erfüllen? Da brauchen sie letztendlich Standards, die definieren, dass klar ist, was kommt da eigentlich hinten raus. Und sie brauchen auch derjenige, der es überprüft, ob diese Standards tatsächlich auch eingehalten worden sind. Und da sind wir sehr aktiv und schauen uns an, wie wir uns hier einbringen können und dass wir diese Prüfungen auch durchführen können, sodass der Verbraucher und auch die Hersteller am Ende des Tages sicher sein können, dass ihre Lieferketten sauber sind.
Ist ja auch die Frage, gab beim Erdöl große politische Spannungen, der ganze Nahe Osten ist aufgeheizt, weil der Erdöl abgefüllt wird. Das wird beim Elektroauto vielleicht ein bisschen besser, aber es wird nicht ideal. Und deswegen ist sicherlich Nachhaltigkeit da auch ein großes Thema. Vor allen Dingen, was machen wir mit den Altbatterien? Nur die Frage ist ja noch die so auch zum Abschluss, wenn man sich jetzt die Qualifikation bei den Sicherheitsthemen anschaut, gibt's da noch Lücken? Ich berichte häufiger mal irgendwie, dass ein Elektroauto abbrennt und dann muss die Feuerwehr praktisch 2 Tage lang löschen. Sind es so Kinderkrankheiten einer neuen Technologie oder fehlt's da wirklich noch am Grundsätzlichen?
Grundsätzlich ist ein Elektroauto nicht unsicherer als ein Verbrennungsmotor. Die Gefahren sind andere und die Feuerwehren zum Beispiel, die Sie angesprochen haben, müssen sich jetzt eben auf diese neuen Gefahren oder diese anderen, nicht neuen, sondern anderen Gefahren einstellen und müssen ihre Instrumente anpassen. Das Beispiel, was Sie gebracht haben, dass ein Auto, Elektroauto abbrennt, das ist tatsächlich ein großes Thema, weil sie es eben nicht mit den herkömmlichen Methoden löschen können, sondern die Feuerwehr zieht diese Elektrofahrzeuge in einen Wassertank und erstickt somit das Feuer, weil sie es anders gar nicht löschen kann. Das ist ein Thema. Ein zweites Thema ist auch die Belüftung von Tiefgaragen beispielsweise. Wenn es zu Bränden kommt, dann ist gar nicht mehr so sehr das Feuer das kritische, sondern vor allem auch die Dämpfe, die austreten. Darüber muss man sich Gedanken machen, wenn man wirklich eine nennenswerte Elektromobilität in Deutschland und Europa haben wird. Aber das sind keine Showstopper, sagt man, würde man, glaube ich, Englisch sagen. Also keine Dinge, die jetzt so eine Technologie aufhalten oder sie grundsätzlich nicht anwendbar und nicht handhabbar machen, sondern das kann man organisieren. Und ich würde es gar nicht mal Kinderkrankheiten nennen, sondern eher, ich sag mal, am Anfang einer neuen Technologie muss sich natürlich die Infrastruktur auch darauf einstellen, ganz extrem, wo es jedermann merkt, ist bei der Ladeinfrastruktur. Das fängt eben damit an. Wir haben halt eben keine flächendeckende Ladeinfrastruktur, so wie ein Tankstellensystem, und hört dann eben auch bei der Feuerwehr auf, die andere Löschmethodiken einsetzen muss. Aber das ist alles machbar und handelbar. Und jetzt kostet auch nicht die Unsummen, die so eine Technologie oder so eine Einführung einer Technologie verbringt.
Ja, Herr Bühler, dann wäre ich durch. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Letzte Wort hat hier immer der Interviewgast.
Egal ob elektrisch, digital oder autonom, Verkehrssicherheit muss nach wie vor das Leitprinzip bei jeglicher Mobilität sein. Das ist das A und O. Nur wenn wir eine sichere Mobilität organisieren können, ist sie auch wirklich nachhaltig, findet die Akzeptanz und bringt uns auch als Gesellschaft weiter. Von daher wäre das, ist das unser Anliegen, und dafür möchten wir werben und wollen wir uns auch weiterhin einsetzen.
Wunderbar. Vielen Dank.